Letztes Wochenende fand in Gävle, das ist eine Kleinstadt nördlich von Stockholm in Schweden, der Kongress der SAC statt. Die SAC ist eine anarchosyndikalistische Gewerkschaft, die inzwischen über 100 Jahre aktiv ist und somit die älteste anarchosyndikalistische Gewerkschaft, die es gibt. Am Rande dieses Kongresses konnte ich mit Gabriel Kuhn sprechen. Gabriel Kuhn ist gebürtiger Österreicher, wohnt aber seit über 15 Jahren in Schweden, ist Autor und Übersetzer und hat zuletzt ein Buch geschrieben über die Linke in Schweden. Und mit ihm habe ich zuerst über den NATO-Beitritt Schwedens gesprochen und dann auch noch über den Kongress und die Themen, die die SAC im Moment hat und in Zukunft haben wird, Themen und Probleme. Aber genau, die erste Frage, da ging es um den NATO-Beitritt und ich habe gefragt, wie der geplante NATO-Beitritt aufgenommen wurde in der Gesellschaft.
Ja, also in Schweden wie in anderen europäischen Ländern ist natürlich im Zuge des Kriegs in der Ukraine die NATO-Frage ganz allgemein nochmal auf den Tisch gekommen. Und in Schweden ist es eben so, dass Schweden kein NATO-Mitglied ist. Das hat auch da in der Bevölkerung immer eine ganz große mehrheitliche Unterstützung dafür gegeben, nicht Mitglied zu sein. Jetzt aufgrund dieser russischen Gefahr, die viele Leute jetzt sehen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg, hat sich das Meinungsbild aber recht rasch verändert und mit diesem Meinungsbild dann auch die Meinung der politischen Parteien. Also als die Debatte ganz am Anfang aufgekommen ist, hat die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson ganz dezidiert gesagt, dass diese Frage, also der NATO-Mitgliedschaft, momentan für Schweden nicht relevant ist. Die Aussage hat sie dann innerhalb von 24 Stunden zurückgenommen, weil sehr stark Widerstand gekommen ist von der bürgerlichen Opposition. Und weil man natürlich auch in der sozialdemokratischen Partei sieht, dass sich das Meinungsbild in der Öffentlichkeit ändert. Und dazu muss man sagen, dass in Schweden dieses Jahr Wahljahr ist. Also es wird im September ein neues Parlament gewählt. Das heißt, man muss auch in Bezug, also aus parteipolitischem Kalkül hier Entscheidungen treffen. Und also ganz einfach kann man sagen, dass die Sozialdemokratie wohl Angst gehabt hat, mit einem klaren Nein zur NATO eventuell diese Wahlen zu verlieren. Man hat sich dann also diese Mitgliedschaft geöffnet. Gleichzeitig ist der Prozess in Finnland, das auch kein NATO-Mitglied ist, noch schneller in Richtung NATO gegangen. Also dort hat sich die Regierung sehr rasch dafür ausgesprochen, zumindest für einen Beitritt offen zu sein. Es gibt dort eine noch stärkere Unterstützung für den Beitritt in der Bevölkerung. Und Schweden und Finnland haben seit langem eine gemeinsame Verteidigungspolitik, sodass in der schwedischen Diskussion sehr stark auch die Ansicht vertreten wird, dass man Finnland nicht alleine lassen kann im Falle eines NATO-Beitritts, sondern dass das eine Entscheidung ist, die man gemeinsam fällen muss. Und wenn jetzt die Meinung in Finnland so klar dafür ist, dann sollte man auch in Schweden dafür offen sein. Und momentan sieht es eben so aus, also in Finnland ist ja jetzt das mehr oder weniger schon abgesichert, muss noch durchs Parlament gehen und quasi formell abgesiegelt werden, dass man diesen Ansuchen stellen wird. Und in Schweden ist genau morgen, Sonntag, ein großes Treffen der Sozialdemokratie, in dem wahrscheinlich auch entschieden wird, dass jetzt auch Schweden offiziell dieses Beitrittsansuchen stellen wird.
Das heißt, es ist üblich, dass eine Entscheidung, die in Finnland getroffen wird, dann auch große Auswirkungen auf Schweden hat oder dass Schweden oft nachzieht bei solchen Sachen?
In der Verteidigungspolitik ja, also nicht zwangsläufig so, dass jetzt Schweden alle Entscheidungen trifft, die auch Finnland trifft, aber in diesem Fall war es eben so, dass man seit Jahrzehnten eigentlich die Verteidigungspolitik, also Finnlands und Schwedens aufeinander abstimmt. Und in diesem Fall vielleicht auch, ehrlich gesagt, um sich ein bisschen aus der Verantwortung zu stehlen und zu sagen, das ist eine schwierige Entscheidung, aber in Finnland hat die Bevölkerung und die Regierung eine klare Entscheidung dafür getroffen und wir aus Solidaritätsgründen müssen da jetzt quasi mitziehen. Also in diesem Fall war das sehr entscheidend.
Und du hast ja gemeint, dass die Meinungsbildung in der Bevölkerung eben auch ein großer Grund war im Hinblick auf die Wahlen, warum jetzt dieser NATO-Beitritt so plötzlich und so schnell in Betracht gezogen wird. Also würdest du sagen, dass sich die Bevölkerung in Schweden tatsächlich bedroht fühlt von Russland? Woher kommt dieser plötzliche NATO-Fable?
Also jetzt in Anführungszeichen, die Angst vor dem Russen gibt es hier schon seit langem. Also das ist immer wieder Thema hier in Schweden, dass man russische U-Boote in schwedischen Gewässern gesichtet hat, dass russische Kampfflieger in den schwedischen Luftraum eingedrungen sind und so. Also das sind gängige Geschichten in den Nachrichten. Also das ist so der Hintergrund. Und dann natürlich aufgrund dieser Aktualität, also der russischen Invasion in der Ukraine, dass dieses Angstbild noch einmal angeschürt hat. Dann kommt ja auch dazu, dass wir hier relativ nahe der baltischen Länder sind, in der es ja auch aus historischen Gründen eine große Furcht vor neuerlicher russischer Besatzung gibt. Und es gibt enge Beziehungen über den Ostseeraum zwischen Schweden, Finnland und den baltischen Staaten. Also alles das spielt so rein. Dann kommt noch dazu, dass die Insel Gotland, die in der Ostsee liegt, militärisch strategisch sehr wichtig ist und zu Schweden gehört. Da hat man dann eben am meisten Angst darum, dass die aufgrund ihrer strategischen Bedeutung möglicherweise, also dass Russland da ein Interesse daran hat, die zu besetzen. Und das alles hat zusammengespielt, dass, glaube ich, tatsächlich in der Bevölkerung die Befürchtung besteht, dass Schweden Ziel eines russischen Angriffes werden könnte.
Bei Polen oder so kann ich es vielleicht noch eher nachvollziehen, wobei da war es mir auch klarer, dass es da schon länger eine Angst gibt vor einem russischen Angriff. Bei Schweden kommt es mir jetzt irgendwie nicht so vor, als ob sich Russland so trauen würde, einfach Schweden anzugreifen. Also hältst du die Angst für berechtigt?
Also ich kann jetzt da nur ganz persönlich darauf antworten. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, muss aber da auch ehrlich gesagt dazu sagen, dass ich bis am Vorabend des Ukraine-Krieges davon ausgegangen bin, dass es nicht zu einer Invasion dort kommt. Also ich bin da vielleicht nicht die Person, die das richtige Gespür dafür hat. Aber ja, also ja, ich halte es für unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich bin da vor kurzem sehr falsch gelegen. Also traue ich mir jetzt da keine große Einschätzung abzugeben.
Also gibt es denn überhaupt einen Handlungsdruck? Das ist ja so ein bisschen eine ähnliche Frage jetzt. Also glaubst du, es muss jetzt irgendwas passieren?
Na, das glaube ich nicht. Das ist ja vor allen Dingen, da steht ja die Frage im Raum, ob, selbst wenn man jetzt diesen sicherheitspolitischen Aspekt oder diese sicherheitspolitische Perspektive einnehmen will, also wird Schweden wirklich sicherer dadurch, also wird Schweden sicherer vor einem russischen Angriff, wenn man der NATO beitritt, als in der jetzigen Situation, wo man neutral ist. Also selbst diese Frage ist ja nicht wirklich beantwortet. Manche Leute, auch bis in die Sozialdemokratie hinein, sind ja der Meinung, dass eigentlich die schwedische Sicherheitslage sich verschlechtert durch diesen NATO-Beitritt. Ich bin wirklich der Meinung, dass wenn wir nicht in einem Wahljahr wären, würde die Diskussion anders laufen. Also mittlerweile ist es ja so, selbst die Linkspartei und die Grünen hier in Schweden sprechen sich nicht mehr kategorisch gegen eine NATO-Mitgliedschaft aus, aber betonen zum Beispiel, dass der Prozess jetzt viel zu schnell geht und zu sehr unter diesem unmittelbaren Eindruck des Ukraine-Krieges, aber auch mit Aussicht auf die Wahlen im Herbst geschieht. Da hat sich ja auch die Linkspartei geändert, aber nicht so radikal wie die anderen Parteien. Also die Linksparteien war ja eigentlich immer kategorisch gegen einen NATO-Beitritt. Das hat sich dann auch im Zusammenhang mit dieser Diskussion unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges gewandelt und man hat sich ein bisschen zumindest der Möglichkeit geöffnet und hat eben jetzt die Position, dass die Regierung nicht unmittelbar entscheiden soll, sondern dass das eine Entscheidung ist, die per Volksentscheid gefällt werden müsste. Und es braucht natürlich auch Zeit, das entsprechend vorzubereiten. Aber es ist auf jeden Fall ein großer Wechsel in dieser Position der Linkspartei, dass sie sich überhaupt der Möglichkeit öffnet und nicht kategorisch Nein sagt zu einem NATO-Beitritt.
Was hat sich ansonsten in den letzten Monaten jetzt auch angesichts des Ukraine-Kriegs vielleicht in der linken Debatte in Schweden geändert?
Ich glaube, das, was man allgemein sagen kann, also auch in der außerparlamentarischen Linken, ist, dass wenn man den Eindruck hat, dass Leute mangelnde Solidarität der Ukraine gegenüber ausdrücken, zum Beispiel indem man auf Probleme der ukrainischen Regierung verweist, indem man Probleme auf bestimmte ukrainische Medien verweist, die in den westlichen Ländern stark rezipiert werden, auch die bekannteren Debatten um rechtsextreme Elemente im ukrainischen Militär, dass man das sehr oft als Verteidigung Russlands oder Putins interpretiert und dass dadurch das Diskussionsklima sehr polarisiert worden ist. Das merkt man auch innerhalb der Linken. Ich finde, es ist schwierig geworden in dem Zusammenhang momentan reflektierte, kritische, ausgewogene Diskussionen zu führen, weil die Meinungen, die man erwartet, sehr klar definiert sind.
Wir sind ja immer noch auf dem Kongress der SAC hier in Gävle und ich würde dich einmal bitten, den Namen dieser anarchosyndikalistischen Gewerkschaft auf Schwedisch korrekt auszusprechen.
Sveriges Arbetares Centralorganisation.
Dankeschön. War der Krieg oder sind Positionen zur Ukraine und zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hier in irgendeiner Form Thema gewesen?
Ich glaube, beim Kongress bis jetzt noch nicht. Es gibt jetzt meines Wissens vom Zentralkomitee eine Stellungnahme, wo man also die Invasion verurteilt, die Solidarität mit der ukrainischen Arbeiterklasse ausdrückt. Es gibt bestimmte Initiativen von Gruppen in der Organisation. Das ist jetzt nicht zwangsläufig vom Zentralkomitee, die das kommt, aber wir sind ja eine Föderation mit sehr unabhängigen Ortsgruppen und Sektionen, wo man sich auch mehr aktiv in die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung, vor allen Dingen auch dort bestehender gewerkschaftlicher Organisationen einschaltet. Also es ist allgemein in der Organisation schon Thema, wie überall bis jetzt bei diesem Kongress. Ich glaube, war es noch kein Thema, wobei morgen Sonntag am Abschlusstag gewöhnlicherweise dann noch einmal einige so Stellungnahmen des Kongresses veröffentlicht werden. Da kann es durchaus sein, dass noch ein Antrag kommt, dass man sich bezüglich auch der Ukraine noch einmal deutlich positionieren, also nicht zwangsläufig deutlich politisch positionieren soll, aber dass man eine Stellungnahme dazu abgibt.
Was wären denn spezifische anarcho-syndikalistische oder anarchistische Positionen? Weil jetzt ist ja zum Beispiel die traditionelle Ablehnung von Gewalt, die oft von AnarchistInnen kommt, ja auch so ein bisschen meiner Meinung nach begründetermaßen über Bord geworfen worden, weil die Frage, ob Frieden ja oder nein, einfach keine mehr ist und auch viele anarchistische AnarchistInnen in Bataillonen kämpfen müssen, so sie nicht das Land verlassen konnten. Was wäre denn jetzt im Moment noch so eine spezifische anarcho-syndikalistische oder anarchistische Position auf den Krieg und vielleicht auch dann noch weiter auf den NATO-Beitritt und so?
Die NATO ist ja ein militärisches Bündnis aus einer Reihe von Staaten, aus denen dann andere Staaten ausgeschlossen sind, beziehungsweise die dort nicht vorhanden sind. Und die NATO, glaube ich, muss schon betrachtet werden in einem größeren historischen Kontext, in dem es, glaube ich, sehr schwierig ist, aus anarcho-syndikalistischer Perspektive dem irgendwas Positives abzugewinnen. Also es ist letztlich ein Bündnis, das sich auf militärische Auseinandersetzungen zwischen Nationalstaaten vorbereitet. Wenn man jetzt daran bedenkt, dass zu den langfristigen Zielen des Anarchosyndikalismus es gehört, Nationalstaaten und nationalstaatliche Grenzen zu überwinden und auch also Arbeiterklassen über nationale Grenzen hinaus zueinander zu führen, da glaube ich, spießt sich das. Also ich kann jetzt nicht sehen, wie man diese Perspektive mit einer Unterstützung der NATO zusammenbringen könnte. Was jetzt diese Themen, die du angesprochen hast mit Pazifismus und wie man sich zu Krieg verhält und so betrifft, das ist nochmal ein anderes, größeres und meines Erachtens viel schwierigeres Thema. Und ich würde mich jetzt persönlich da im Zusammenhang mit der Ukraine wirklich nicht über das Thema drüber trauen. Also ich glaube, da sind so viele unterschiedliche Aspekte, die da reinspielen. Es ist ja schwierig, jetzt hier aus der Position, in der man in Schweden ist, viel darüber zu sagen, was man sich jetzt davon erwarten würde oder so, was Anarcho-Syndikalistinnen in der Ukraine tun. Da fehlt mir die Einsicht. Also ganz ehrlich gesagt, ich traue mir auf die Frage keine Antwort geben. Ich finde ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe, ich finde, dass es wichtig ist, eine offene und kritische Diskussion zu führen, in der man auch unterschiedlichen Meinungen zuhört, selbst wenn sie den eigenen Empfindungen widersprechen und in diesem kollektiven Prozess. Ich glaube, das ist für alle schwierig, egal in welcher Position man sich befindet.
Wieder zu Schweden und dem Kongress der SAK oder der SAK insgesamt. Wie ist denn dein Eindruck bisher von dem Kongress dieser anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft? Wie steht ihr, kann ich ja sagen, wie steht ihr da und was waren so die Themen, die sich hier sowohl in den Anträgen, aber als auch so ein bisschen am Rande gezeigt haben?
Ja, viele der Themen, also es werden ja sehr viele so Motionen hier durchgearbeitet. Die SAC hat nur jede 3 Jahre einen Kongress. Das ist jetzt auch hier der Beschluss gefasst worden, in Zukunft nur jedes 4. Jahr einen Kongress zu haben. Das heißt, da sammelt sich viel an. Die verschiedenen Ortsgruppen können da ihre Anträge einbringen, die diskutiert werden. Sehr viel davon sind, sage ich jetzt einmal, Formalia, die jetzt nicht von großer politischer Bedeutung sind, so, sondern eher die Organisationsstruktur und interne Fragen und interne Probleme in der Organisation betreffen. Also viel Zeit bisher ist ja dafür verwendet worden. Morgen am letzten Tag, die Anträge sind jetzt fertig, morgen wird da noch ein bisschen konkreter diskutiert über die Arbeit in der Zukunft und welche Ziele man sich setzt. Aber wenn wir jetzt vom Kongress ein bisschen weggehen, und natürlich ist das auch hier beim Kongress immer wieder aufgekommen, die momentanen Stärken in der Organisation sind wohl die Organisierung migrantischer Arbeitskräfte, zumal das nach wie vor in den großen schwedischen Gewerkschaften schwierig ist, vor allen Dingen für undokumentierte Arbeitskräfte, die dort einfach nicht aufgenommen werden. In der SAC gibt es da Platz und aktive Organisierung dafür. Es gibt so bestimmte Bereiche, gerade zum Beispiel in der Pflege, wo man relativ stark ist und Arbeitskämpfe und den Arbeitsmarkt dort beeinflussen kann. Auch in der Öffentlichkeitsarbeit ist die SAC aufgrund ihrer langen Geschichte und einem relativ für eine syndikalistische Organisation relativ starken gesellschaftlichen Status einflussreich. Also man hat in Schweden in den letzten Jahren das Arbeitsrecht verschärft, das Streikrecht verschärft, da kann sich die SAC immer wieder als widerständige Kraft auch medial profilieren. Das sind eigentlich sozusagen die Pluspunkte. Dann kann man natürlich immer, gerade mit der Geschichte der SAC, die in den 1920er-Jahren 30.000 Mitglieder gehabt hat, mittlerweile 3.000 Mitglieder hat, also sich die Frage stellen, was da passiert ist und warum man diese einst historische Stärke nicht mehr hat. Also da gibt es viel zu diskutieren. Also ich selber bin sehr kritisch, was bestimmte Tendenzen in der Organisation anlangt. Aber wenn man jetzt aufs Positive fokussieren will, dann wären das so diese Punkte. Also ich glaube, wir sind eben in bestimmten Industrien nach wie vor relativ einflussreich. Vor allen Dingen was auch so die Organisierung migrantischer Arbeitskräfte anlangt, sind wir auch international aktiv, versuchen uns dort zu vernetzen und auch so diese wichtige Frage anzugehen, wie man migrantische Arbeitskräfte auch über Nationalgrenzen hinaus organisieren kann oder ihnen helfen kann, sich selbst zu organisieren, was ja eigentlich unser Prinzip ist. Ja, das sind so die vorrangigen Themen, die auch immer wieder hier im Kongress auftauchen.
Könntest du vielleicht doch noch mal ein bisschen einen Hinweis darauf geben, in welche Richtung so allgemein das so zum Beispiel geht?
Ja, also zum Teil sind es ja wirklich auch wiederum, also apropos interne Diskussionen über bestimmte Formalia und so, die jetzt glaube ich für Leute, die der Organisation nicht angehören, nicht so spannend sind. Aber das, was sozusagen politisch, glaube ich, relevanter ist, ist für mich schon die Frage, der Arbeitsmarkt, also der Kapitalismus als Ganzer, damit auch der Arbeitsmarkt, die Arbeitsverhältnisse haben sich ja in einem Land wie Schweden im Laufe der letzten 100 Jahre, also die SAC gibt es ja seit mittlerweile mehr als 110 Jahren, sehr geändert. Und die Vorstellung, dass man eine Gewerkschaft oder eine basisdemokratische Gewerkschaft gleich betreiben kann wie in den 1920er, 30er Jahren, glaube ich, ist falsch. Es gibt ja ein bisschen so bei uns in der, also ich vereinfache jetzt natürlich, es gibt ein bisschen so die Tendenzen in der Organisation, dass man wieder an die 1920, 30er Jahre anschließen muss. Man muss da dieses Modell von quasi professionellen Organisatoren, Organisatorinnen haben, die im Land agitieren und Betriebsgruppen aufbauen und so. Ich persönlich bin mir nicht ganz sicher, dass das in dieser Form noch gelingen kann. Auch die Bedeutung der Gewerkschaften, selbst in einem Land wie Schweden, wo die historisch sehr stark sind, nimmt ab. Und ich würd gern sehen, dass man in der Organisation auch Kampfmethoden, Unterstützung von Arbeitsplatzkämpfen, also mehr auf Möglichkeiten fokussiert, die jetzt nicht zwangsläufig zum Beispiel mit dem Aufbau von Betriebsgruppen, was für uns sehr zentral ist, oder meinetwegen sogar mit gewerkschaftlicher Mitgliedschaft oder so verbunden sind, sondern dass man als relativ starke Organisation allgemein in Klassenkämpfe interveniert, ohne sich zwangsläufig immer an dem gewerkschaftlichen Modell zu orientieren, das manchmal auch, sage ich jetzt so, dem effektiven Kampf ein bisschen im Wege stehen kann. Das wäre kurz zusammengefasst dieser Konflikt, den ich hier ein bisschen sehe und wo es unterschiedliche Fraktionen gibt. Ja, also ich glaube, es gibt da zwei Dimensionen. Also erstens glaube ich tatsächlich, das ist jetzt aber eine große Diskussion, also wenn wir historisch, wenn sich Nerds dafür interessieren, auch zwischen Anarcho-Syndikalismus und Anarcho-Kommunismus und so. Also ich glaube, dass sich eine Organisation wie die SAC, wobei das dann gewissermaßen mehr anarcho-kommunistisch wäre als anarcho-syndikalistisch, aber dass man sich auch in allgemeine politische Kämpfe, von denen man meint, dass sie, also zum Beispiel was jetzt Wohnverhältnisse oder so betrifft, Mieten und Mietkämpfe, die ja die Arbeiterklasse ganz wesentlich berühren und wo sich auch die Arbeiterklasse radikalisieren kann, dass man da auch als Gewerkschaft reingehen kann und agitieren kann und diese unterstützen kann, obwohl es jetzt nicht zwangsläufig um Arbeitsplatzkämpfe geht. Also so, das ist das eine. Und das zweite ist, dass ich glaube, weil du jetzt migrantische Arbeitskräfte angesprochen hast, also zum Teil, ja klar, man kann kündigen, zum Teil ist es ja aber oft so in diesem sogenannten Prekariat, also Leute können sich das oft nicht aussuchen. Also man hat einfach einen bestimmten Job nur 2 oder 3 Monate oder vielleicht ein halbes Jahr, dann geht man wieder woanders hin, eventuell geht man sogar in ein anderes Land. Und da ist natürlich die Frage, also tritt man da, also wenn wir das jetzt klassisch hier nehmen, wir haben eigentlich eine 3-monatige, was wir als Quarantäne bezeichnen. Also du wenn du Mitglied wirst hier, dann bist du erst nach 3 Monaten sozusagen vollständiges Mitglied, das auch alle Rechte in Anspruch nehmen kann. Für Leute, die hier 3 Monate lang arbeiten, ist es ja dann eigentlich völlig irrelevant, der SAC beizutreten. Und man könnte es natürlich ändern, diese Sachen, aber es deutet auf ein Problem hin, nämlich dass viele Menschen in Arbeitsverhältnissen sind, wo man eben nicht langfristig als Festangestellter darauf hoffen kann, dass dann in gewerkschaftlichen Kämpfen, für die man auch Zeit hat, sich seine Situation verbessert, sich seine Löhne verbessern, sondern dass es oft mehr um Unmittelbarkeit geht und dass es da auch für Gewerkschaften möglich sein soll, sagen wir mal, in einen wilden Streik zu intervenieren, selbst wenn man weiß, dass sich daraus keine Betriebsgruppe ergeben wird, selbst und man weiß, dass diese Arbeitskräfte vielleicht nach 2 oder 3 Monaten schon in einem anderen Land sind. Aber es handelt sich ja trotzdem um wichtige Kämpfe im Zusammenhang mit eben dem breiteren Klassenkampf. Und ich glaube, man muss ein bisschen mehr Bereitschaft zeigen oder sich auch die Möglichkeiten geben, dort zu intervenieren. Und ich glaube, dass das der Gewerkschaft selber oder der Organisation auf lange Sicht nutzen würde. Und als letzter Punkt, nur die zwei Sachen schließen sich nicht unbedingt aus. Also wir experimentieren, das finde ich ja sehr gut in der SAC mittlerweile ein bisschen mit diesem Workers Center Modell, also wo man bestimmten Orten einmal in der Woche, zweimal in der Woche offen hat, Leute können dorthin kommen, sich mit ihren, müssen keine Mitglieder sein, können sich mit ihren Problemen, was die Arbeit betrifft, an die Leute, wir haben da oft Anwälte dort, wenden. Und daraus zum Beispiel ist jetzt in unserem Fall im letzten Jahr eine der größten Betriebsgruppen, die wir haben bei Zalando, also diesem deutschen Online-Kleiderverkaufsunternehmen, das hier eine Niederlassung in Stockholm hat, also eine unserer größten Betriebsgruppen entstanden. Also selbst wenn man sozusagen auf Betriebsgruppen abzielt, glaube ich, ist das in den heutigen Arbeitsverhältnissen es hilfreich sein kann, wenn man gewisse Flexibilität zeigt, wie man eben wiederum zur Unterstützung der Klasse da ist und wie man sie dementsprechend organisiert.